Ja, meine Lieben, wir haben also ein Riesenthema, die Schöpfungsgeschichte. Wir haben in dem Semester uns also im sechsten Schöpfungstag, wir beschäftigen uns jetzt gerade mit dem sechsten Schöpfungstag, also wir sind schon ziemlich fortgeschritten. Und der sechste Schöpfungstag ist der, wo der Mensch in Erscheinung tritt, das erste Mal, also sichtbar in Erscheinung tritt. Wir haben uns zwischendurch einmal die Frage gestellt, weil Herr Steiner immer wieder sagt, der Mensch ist aber eigentlich am Anfang schon immer mit dabei, also wo steckt er da drinnen in der Schöpfungsgeschichte, weil gesprochen zumindest so öffentlich wird nicht davon, aber es ist eben im Hintergrund steckt es drinnen, also die Kräfte, die den Menschen bilden. Und was auch ganz wichtig ist, die Schilderung überhaupt des Sechstagewerkes beschreibt nicht, was äußerlich geschieht. Also es ist nicht eine Schilderung dessen, was man jetzt mit sinnlichen Augen sehen könnte. Es ist nicht einmal das, was in der Ätherwelt passiert, also in der Ebene, die dahinter steckt, sondern es ist das, was in der Seelenwelt geschieht. Das heißt, es wird im Seelischen vorbereitet. Und zwar aber jetzt im großen kosmisch-seelischen oder astralischen, wenn man so will. Also Steiner nennt ja die Seelenwelt auch immer das Astrale und mit Recht, weil das eigentlich die Grundkraft ist, die hinter dem Kosmischen steckt. Und wir haben nur in unseren Seelenkräften sozusagen ein kleines Abbild davon. Aber es ist eigentlich immer ein Abbild, was das ganze Kosmische enthält. Im Mysteriendrama gibt es daher zum Beispiel die drei Seelenschwestern, wie es auch heißen, Philia, Astrid und Luna, und da heißt es immer, die sind die Vermittler, die Seelenkräfte mit dem Kosmos verbinden. Also das sind die Kräfte, die eigentlich bei jedem Menschen immer wirksam sind. Also unser Seelisches ist immer angeschlossen an den ganzen Kosmos. Wobei natürlich in der Seelenwelt, wenn ich jetzt sage Kosmos, darf man sich das ja eigentlich nicht räumlich vorstellen. Das Räumliche ist was für unsere äußere sinnliche Welt charakteristisch ist und selbst da nur eine gewisse eingeschränkte Bedeutung hat. Also ich mache jetzt gerade wieder Physikunterricht im ORG und da versuche Ihnen das auch also ein bisschen zu sagen, weil heute die Physik zum Beispiel weiß, wenn irgendwelche Dinge passieren, das sind Dinge, die sich aus der Quantenmechanik ergeben, dann reagiert eigentlich immer der Kosmos als ein Ganzes. Und zwar nicht so, dass es passiert was und dann geht eine Wirkung irgendwo dorthin, sondern er reagiert unmittelbar als ein Ganzes. Und erst dann in einer viel späteren Phase kann es sein, dass es Ereignisse gibt, die ja relativ lokal begrenzt sind und wo diese weitläufigen Beziehungen weniger Rolle spielen. Aber das Grundprinzip ist eigentlich, der Kosmos reagiert als ein Ganzes. Das heißt, in Wahrheit hat der Raum für den Kosmos keine wirkliche Bedeutung. Es ist keine Distanz, die zu überwinden wäre, sozusagen in Wahrheit. Und das hängt mit dem zusammen letztlich, dass es ja aus dem Seelischen herauskommt. Also das heißt, das Ursprüngliche, das Erste, was man überhaupt als Schöpfung fassen kann, also das heißt, als etwas Geschaffenes, ist eben die Seelenwelt. Und das ist die dem Kosmos zugrunde liegt. Und diese Gesetzmäßigkeiten der Seelenwelt, die prägen auch dann letztlich die Gesetzmäßigkeiten unserer äußeren Welt. Die stecken eigentlich dahinter. Und wir haben uns öfter mal überlegt, auch wie man das irgendwie bildhaft nachvollziehen kann. Also zum Beispiel, wenn wir im Seelischen sprechen von etwas Erhabenem und etwas Niedrigem, also etwas, was seelisch eine schlechtere Qualität hat, das heißt, nicht so reich ist an Seelischem, was sehr eingeschränkt ist, was also, Kräfte des Egoismus entwickelt, wenn man so will, weil Kräfte des Egoismus heißt, ich schließe mich seelisch in mir ab. Also es entstehen Gebilde, die eigentlich sich nicht mit dem Ganzen verbinden wollen, sondern die sich herauslösen wollen. Das ist durchaus ein notwendiger Prozess, weil sonst hätte man immer nur das Ganze, eine große Einheit, wunderbar, und Das wäre es aber dann auch. Das heißt, es würde keine sehr differenzierte Schöpfung entstehen. Es würde zwar dahinter das Geistige stehen, das schöpferisch wirkt, aber es würde sich nicht weiter differenzieren. Also damit sich differenziert, müssen einzelne Wesen sich bilden. Und dazu gehört eine gewisse Portion Egoismus dazu. Also das ist nichts Schlechtes, wenn es nicht übers Maß hinausgeht. Also ein gewisses sich abschließen. Aber es bedeutet in einer gewissen Weise zunächst auch auf eine niedere Stufe herabzukommen, dadurch eben verzichten zu müssen, diese ganze Seelenwelt zur Verfügung zu haben und mir nur mit einem kleinen, abgesonderten Teil zufrieden zu geben, der sicher noch durchlässig ist bis zu einem gewissen Grad, aber nicht mehr so voll. Also man schöpft eben nicht mehr aus dem Vollen, sondern aus seinem kleinen Bereich. Nur das ist der Preis, den man zunächst einmal dafür zahlen muss, dass man ein Einzelwesen werden will, das sich herausbildet. Und alles ist zunächst in diesem Sinne wesenhaft. Also das heißt, es fängt nicht an mit Atomen oder irgend sowas, sondern es fängt an, dass sich aus diesem Gesamtseelenwesen einzelne Seelenwesen herauszugliedern beginnen. Und das schildert im Grunde die Genesis, also die Schöpfungsgeschichte, und zwar der Anfang, eben dieses 6- oder 7-Tage-Werk, wie es genannt wird. Weil das Interessante ist ja, dass es dann gleich im nächsten Kapitel eine zweite Schöpfungsgeschichte gibt. Das wird halt heute meistens dann philologisch so erklärt, naja gut, da gab es halt mehrere Erzähltraditionen und das hat man zusammengefasst und geht man relativ schnell darüber. In Wahrheit schildert die zweite Schöpfungsgeschichte dann die nächste Entwicklungsstufe, wo sich aus dem Seelischen, das heißt aus dem Astralischen, das Ätherische bildet und bis hin verdichtet dann zum ersten Physischen. Also dort, wo dann der Sündenfall beginnt, da geht es dann ins Physische hinein, erst in Wahrheit. Wobei man aber auch denken muss, zeitlich überschneidet sich das alles. Also das ist nicht einfach so ein Nacheinander, sondern ein Ineinander in Wahrheit. Nur man kann es halt nur nacheinander schildern irgendwo. Aber während sich das abspielt, was hier im ersten Kapitel der Genesis geschildert wird, währenddessen spielt sich auch schon langsam das ab, was dann in der zweiten Schöpfungsgeschichte geschildert wird. Also das steht dann im Hintergrund sozusagen. Und hier, also wenn man jetzt es noch genauer betrachten will, diese Seelenwelt, das ist eigentlich die Seelenwelt der Elohim, der Schöpfergötter. Diese 7-Zahl der Elohim, es sind also 7. Zunächst einmal, das ist auch das Interessante. In der Bibel kommt es nicht so ganz deutlich heraus, dass es 7 ist. Es ist sehr versteckt drinnen. Man kann sich jetzt fragen, ja, wieso sind es gerade 7 Schöpfungstage und so weiter. Das hat damit zu tun, dass jeweils bei einem dieser Schöpfungstage einer der Führende ist. Einer der Leitende sozusagen, der die ganze Entwicklung besonders dominiert, aber die anderen natürlich auch mitwirken. Aber jeder hat so einen gewissen Schwerpunkt von diesen 7 Elohim. Es ist nur angedeutet eben dadurch, dass es 7 Schöpfungstage ist und dass Elohim eine Mehrzahl ist. Weil El wäre Gott und Elohim, El oder Elo, ist also Einzahl, aber die kommt eben nicht vor, sondern Elohim. Die Mehrzahl. Also es einfach mit Gott zu übersetzen, ist sehr vage, da geht schon viel verloren. Und eben am 7. Schöpfungstag taucht das erste Mal Jahwe auf. Und das ist interessant. Das ist insofern interessant, weil diese 7 Elohim eine Entwicklung durchmachen. Also dadurch, dass sie dieses Schöpfungswerk vollbringen. Man könnte jetzt überhaupt fragen, warum tun sie das überhaupt? Warum sind sie nicht zufrieden damit, dass eh hochentwickelte Geister sind und lassen das Ganze ruhen heute die ganze Zeit? Und warum brauchen wir das alles? Naja, sie entwickeln sich selber weiter dabei. Sie entwickeln sich weiter, indem sie zu einem, man kann sagen, Gemeinschaftsbewusstsein zusammenwachsen. Und durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein kann erst etwas Höheres entstehen, etwas Höheres hereinwirken. Das haben wir im menschlichen, im kleinen Bereich auch. Wenn sich eine Gruppe von Menschen versammelt und gemeinsam an einem bestimmten Ziel geistig arbeitet, dann können höhere geistige Kräfte hereinwirken, als wenn ich einzeln irgendwo in mein Kämmerlein meditiere. Da kann ich noch so viele Jahre sitzen und dort meditieren. Gewisse Dinge kommen erst herein, wenn sich eine Gemeinschaft von Menschen versammelt. Im höchsten Sinn dann das Christusprinzip, nicht? Weil dann heißt es ja so schön, wenn sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, dann bin ich mitten unter ihnen. Also ein gewisser Teil zumindest dieser Christuskräfte kann erst herein, wenn es wirklich eine Gemeinschaft von Menschen ist. Und das gilt auf dieser höheren Ebene auch. Und auch da ist es eben gerade die Christuskraft, die hereinzuwirken beginnt. Der Christus ist das schöpferische Wort. So wird der Logos, der zweite Logos, um es genau zu nennen. Also in esoterischen Zusammenhängen wird unterschieden, erster, zweiter, dritter Logos. Das ist also das, was wir im Christlichen als die Trinität kennen. Gott, Vater, Sohn und dann der Heilige Geist. Und der Christus, also der in der Mitte steht, ist sozusagen der zweite Logos. Und der ist aber der eigentlich die Schöpfung in Tätigkeit bringt. Das haben schon die alten Inder gekannt. Sie haben ihn halt dann den Vishwakarman genannt, den Alltäter eigentlich. Vishwakarman heißt eigentlich der Alltäter. Der Karman, da ist das Wort Karma drinnen, Schicksal, Handlung. Also es hat was mit dem Handeln zu tun. Und dieser Vishwakarman ist dort geschildert als der Weltenbaumeister, als der Demiurg, wie man es dann auch übersetzt hat. Und das ist eigentlich der Christus, der dahinter steckt. Das heißt, das Wort baut, der zweite Logos baut die Welt. Also man könnte sagen, genauer noch, das ist das Wort, das wirklich, aber jetzt im kosmischen Sinn gesprochen wird, das ausgesprochene Wort. Der Vater, das steckt noch ganz im Verborgenen, das Vaterprinzip. Das wäre das, was die Hebräer, dann die Kabbalisten auch kennen als das Ein Sof. Oder überhaupt nur als das Ein, das Nichts. Aber dieses Nichts ist eben die Quelle alles Schöpferischen, weil dort, wo ich nur mehr Schöpferisches habe, das kann ich überhaupt nicht mehr beschreiben in Wahrheit. Weil da ist nichts Geschaffenes. Ich kann nicht sagen, es ist groß, klein, dick, dünn, rot, gelb, grün. Also schon das wäre natürlich eine Übersetzung von sinnlichen Begriffen, aber ich kann eigentlich gar nichts mehr darüber sagen. Ich kann nur sagen, dort ist die Kraft, aus dem das herauskommt, das alles schafft. Und ich kann es erst in dem Moment erhaschen, wo es diese schöpferische Tätigkeit beginnt. Dann kann ich feststellen, aha, da kommt etwas heraus und das hat die und die Gesetzmäßigkeiten. Und danach kann ich auch unterscheiden, ob das eine sehr erhabene, große schöpferische Quelle ist oder ob das nur was Kleines ist. Nicht an den Werken sozusagen kann ich es erkennen, ob das eben bedeutsame, große Werke sind oder ob es halt nur was Kleines ist. Wir haben auch ein bisschen was von dem. Also wir haben auch dieses Nichts im Grunde in uns und da kommt halt im Kleinen was Schöpferisches heraus. Und das hängt damit zusammen, hier am sechsten Schöpfungstag wird es ja dann deutlich gesagt, dass der Mensch also nach dem Bilde der Elohim geschaffen wird, aber nach dem gemeinsamen Bilde der sieben Elohim. Nicht nach dem Bild irgendeines Einzelnen, sondern nach dem gemeinsamen Bild, zu dem sie erst im Zuge des Schöpfungsgeschehens zusammenwachsen. Und im Grunde sind sie erst am Ende des sechsten Schöpfungstages, wenn der Mensch geschaffen ist, oder durch die Tätigkeit, den Menschen zu schaffen, haben sie für sich dieses Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt. Und darum taucht dann jetzt am siebten Schöpfungstag endlich Jahwe auf, der nämlich Ausdruck dieses Gemeinschaftsbewusstseins ist. Also vorher sind es die sieben Elohim und jetzt ist es Jahwe als die Gemeinschaft der sieben Elohim. Interessant ist, dass andererseits Steiner aber auch an anderen Stellen sagt, ja, Jahwe ist einer der sieben Elohim, er ist der Monden-Elohim. Er ist beides. Er ist einer der sieben, aber er ist zugleich Repräsentant des Gesamtbewusstseins, das sie sich erworben haben, das er widerspiegelt. Und darum ist er sozusagen der Monden-Elohim, der wie der Mond halt eben die Sonne widerspiegelt, das Sonnenlicht und die anderen Planeten widerspiegelt, also der große Spiegel im Kosmos ist, so spiegelt eben Jahwe dieses Gemeinschaftsbewusstsein wider. Und Abbild dieses Gemeinschaftsbewusstseins ist der Mensch. Also wir sind sozusagen das kleine Abbild des Bewusstseins der Gemeinschaft der sieben Elohim. Weil wir sind ja immer noch in der Seelenwelt und Bewusstsein hat was mit der Seelenwelt zu tun. Und dort leuchtet das Bewusstsein auf. Also solange es kein Seelisches gibt, ist eigentlich kein Bewusstsein da. Das ist auch interessant. Und da ist der Grund nämlich zu suchen, warum das Schöpferische, die schöpferische Quelle überhaupt tätig werden muss. Im Grunde, oder tätig werden will, weil sie sonst kein Bewusstsein entwickelt. Sie entwickelt das Bewusstsein erst in dem Moment, wo sie tätig wird und damit als erstes Seelisches schafft. Und das, was im Seelischen entsteht, das heißt das Geschaffene, das ist der Inhalt ihres Bewusstseins. Das heißt, am Anfang steht Bewusstsein. Das ist das Erste, was als Schöpfung entsteht, Bewusstsein im Astralischen, im Seelischen. Und wie dieses Bewusstsein gestaltet ist, hängt eben ab von dem, was aus der Schöpferquelle herauskommt. Die nächste Stufe, wenn es ins Ätherische geht, dann wird es Leben. Das ist die nächste Stufe. Also was auf erster Ebene Bewusstsein ist, wird auf nächster Stufe Leben. Das ist eigentlich wieder was in gewisser Weise Dichteres, aber auch niedriger Stehendes. Und die noch nächste Stufe ist Form, dann wird es äußerlich, dann wird es physisch letztlich. Also dann, das ist der Stufenprozess. Darum, gerade in seinen frühen Vorträgen hat dann Steiner immer wieder gesprochen von den drei Stufen Bewusstsein, Leben, Form. Also alle Schöpfung macht diese Stufen durch. Bewusstsein, Leben, Form. Und da in der Genesis haben wir es immer rein mit Bewusstsein zu tun. Bewusstsein, wo im Zentrum die schöpferische Quelle steht. Zentrum ist aber wieder einfach unser Begriff, weil es ist nicht räumlich. Also, aber von dort strahlt eben die Schöpferkraft aus. Wir haben das kennengelernt etwa in dem komischen Wort Tohu Wabohu. Tohu. T ist immer T. Da schlagt der schöpferische Funke ein. Das bringt uns dann schon zu den letzten Buchstaben, die uns noch fehlen. Der allerletzte, die letzten zwei Stellen nehme ich noch nicht drauf. Mit dem T, mit dem Tau, mit dem Tav, da schlägt das Geistige ein. Da ist sozusagen dieser Prozess des Schaffens vollendet, in gewisser Weise. Und das heißt, das ganze Alphabet da, der ganze Prozess vollzieht sich und wenn es mit T einschlägt, dann ist der erste Moment der Schöpfungsgeschichte da. Da fängt es eigentlich erst an. Also das heißt, das kommt alles aus der schöpferischen Quelle heraus, sie beginnt zu sprechen in Wahrheit. Und dadurch passiert was. Und das setzt sich natürlich dann immer wieder fort. Das ist bereits auch schon angedeutet in dem ersten Wort, in dem Parigit. Tja, das T am Ende, da schlagt's ein. Da schlagt's ein. Und das Po ist dann bereits also die Hülle, die sich bildet dann. Also das heißt sozusagen der Seelenraum im übertragenen Sinn, der sich bildet, der von innerer Regsamkeit und dergleichen erfüllt ist. Und ich habe das ein paar Mal schon erwähnt, das Parigit, dieses erste Wort, was heißt im Anfang oder Anfang übersetzt wird, ist eigentlich ein Bild für den ganzen Prozess bereits. Nur halt ein sehr unscharfes Bild. Das ist fast so, wie wenn man mit einer Kamera was aufnehmen will und zunächst noch ganz unscharf das Bild hat. Es ist zwar eigentlich alles drauf, aber man kann noch keine Details erkennen. Erst wenn ich langsam scharf stelle, kommt es immer deutlicher hervor. Und das ist der Prozess, weil so entwickelt sich auch das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist zuerst einmal, es ist irgendwas da. Aber ich kann noch nicht unterscheiden, was da ist. Und langsam wird das Bewusstsein klarer, schärfer, detailreicher. Und das ist der Prozess, der sich da abspielt. Und da ist immer wieder schlägt das T ein sozusagen dabei. Also das heißt, das geistig-schöpferische ist ununterbrochen tätig da drinnen. Und dahinter aber eben steht das schöpferische Wort, also der zweite Logos, der Christus, wenn man so will. Also zumindest wir bezeichnen es halt so, in anderen Kulturen wird es dann anders genannt, die Inder haben ihn den Vishwakarman genannt, das ist unterschiedlich, also auf den Namen kommt es nicht an. Aber das heißt, bis es beim Tee ist, dann kommt das erste Mal der erste Funke des Bewusstseins heraus. Und so ist es bei Menschen auch, also zum Beispiel als dann der Mensch sein Ich bekommen hat, das war also weit in der Erdvergangenheit, dann ist das eben ein Funke dieser Schöpferkraft, die jetzt im Menschen tätig wird. Das heißt, vorher haben wir das große Vorbild, wo diese Schöpferkraft im ganzen Kosmos tätig ist, und jetzt beginnt sie in einem kleinen, in einem Mikrokosmos tätig zu werden. Dieser Mikrokosmos ist der Mensch. Und die Welt, in der er zunächst schaffend tätig ist, ist die eigene Seelenwelt. Dort ist er mal zunächst tätig. Und die ist aber ein Abbild des großen Kosmos im Grunde. Und trägt diese Gesetzmäßigkeiten in sich. Also jeder von uns ist so ein kleiner Kosmos in sich und enthält im Grunde alles von dem, was im Großen ist, halt im kleinen Maßstab und natürlich dann auch individualisiert, aber das heißt mit unterschiedlichen Akzenten. Bei jedem, im großen Kosmos ist alles in einer ganz ausgewogenen Harmonie. Das ist bei uns zunächst nicht der Fall, sondern da stellen sich Ungleichgewichte heraus im Laufe der Zeit. Weil auch am Anfang, wenn sozusagen der erste Mensch, also das Bild Adam und Eva da von mir, also der Adam überhaupt, also da zunächst einmal Adam von Eva, ist schon angedeutet die Rede, nämlich es ist das Wort genannt am sechsten Schöpfungstag, von dem sich dann Eva ableitet, weil es wird eben gesagt, sechster Schöpfungstag, ein Blatt weiter, noch ein Blatt weiter, in Verszeile 27, da Vaivra Elohim et Ha'adam Bezalemo Bezelem Elohim Bara Oto Zachar und Keva.
Keva.
Keva. Ja, genau. Das Zachar und Keva. Also da steckt die Eva schon drinnen, in Wahrheit. Also männlich und weiblich, noch ungeschieden voneinander, das Männliche und Weibliche. Zwei Prinzipien, die da drinnen sind. Also da steckt es andeutungsweise schon drinnen. Und eben ab dem Moment, aber wo das eigenständige Ich des Menschen aufzuleuchten beginnt, ab dem Moment beginnt jeder Mensch diesen kleinen Kosmos, diesen Mikrokosmos, sprich seine Seelenwelt, eigenständig, individuell zu bearbeiten. Und dadurch wird jetzt jeder dieser Mikrokosmen anders. Er hat zwar die großen Gesetzmäßigkeiten gemeinsam mit der ganzen Welt, aber jetzt entstehen unterschiedliche Akzente und Schattierungen sozusagen, die drinnen sind. Also da, das ist die erste Stufe, wo wir schöpferisch tätig sind. Vom ersten Anfang, aber es ist natürlich am Anfang auch noch ein sehr unscharfes Bild, das dadurch entsteht. Und die Frage ist jetzt noch, über die wir schon mehrmals auch gesprochen haben, ja, wo kommt dieses Ich des Menschen her? Also dieser schöpferische Funke, er kommt her von den Elohim. Weil die Elohim sind am Ende des Sechstagewerkes, also im Laufe des sechsten Tages eigentlich so weit, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern können. Weil das Prinzip des Ich ist ein sehr hohes Prinzip, aber es gibt noch viel höhere Prinzipien. Und das heißt, dieses Prinzip des Ich brauchen sie nicht mehr. Die Elohim sind schon am Anfang so weit, dass, was unheimlich schwer vorstellbar ist, dass das Ich ihr niederstes und äußerstes Prinzip ist. So wie wir den physischen Körper als äußerstes haben, ist bei denen das Ich das Äußerste, was bei uns das Zentrum eigentlich ist. Das ist bei ihnen die äußerste Schale.
Und du meinst das höhere Ich.
Genau, genau. Ich meine, das Ich ist, wenn wir eh noch öfter zu sprechen kommen darüber, das Ich ist eigentlich überhaupt das Tor oder das Eintrittstor in die Welt des Schöpferischen. Also ab dort fängt es an, schöpferisch zu werden. Mit dem Ich, das Ich ist eigentlich im Grunde nichts anderes als ein Tor in die schöpferische Welt. Also in dieses eigentlich zu der Quelle des Nichts da, was man eigentlich nur als Nicht, das Wort Nichts im Deutschen ist ja schön, Nicht. Da hat der Meister Eckhart hat ja so schön darüber philosophiert oder geschrieben, wie das zusammenhängt, dass das Ich nichtet. Und im Wort Nicht steckt auch das Ich drinnen. Es Icht und es Nicht und so weiter. Also das heißt, um Ich zu werden, muss ich das Nicht, ja genau, muss ich sozusagen vernichten in gewisser Weise und dadurch habe ich es erst wieder. Also dasselbe Prinzip, was im Phönix drinnen steckt, der seiner eigenen Asche immer wieder entsteht, das ist auch so ein Bild dafür. Also, darum ist es auch so schwer, über das wirkliche Ich, auch des Menschen, also nur dieses kleine, unser Ich, zu reden darüber. Ich sage immer, was das Ich ist, weiß eigentlich kein Mensch wirklich so richtig. Ja, ich sage, ja, ich bin der Herr Hofer sowieso. Das hat mit dem Ich sehr am Rande nur zu tun, das ist alles an Äußerlichkeiten. Aber was ist das wirklich Schöpferische? Da müsst ihr mal wirklich erkennen, was sind meine schöpferischen Fähigkeiten, dann kriege ich eine Ahnung davon, zumindest was mein Ich kann. Und das wissen sehr wenige.
Bewusste Kraft, bewusst gewordene Kraft.
Es ist bewusst gewordene schöpferische Kraft, richtig. Aber der muss ich mir erst wirklich bewusst werden, unmittelbar. Und das heißt, eigentlich mitten im schöpferischen Prozess wach zu werden und ihn nicht zu verschlafen und unterscheiden auch zu lernen, weil was unser Seelenleben, unser menschliches Seelenleben so tagtäglich durchzieht, das meiste davon ist nichts Schöpferisches. Das ist was, was wir gelernt haben, was wir übernommen haben, was an Sinneseindrücken von außen kommt. Und irgendwo dazwischen, hier und da, versteckt sich einmal so ein schöpferischer Lichtblitz. Aber den muss man eben erst einmal entdecken. Das heißt, wir gehen eigentlich unter in einer Flut des Seelischen, die noch sehr wenig durch unser Ich bestimmt ist. Das heißt, wenn ich sage, jeder baut sich seinen eigenen Mikrokosmos, das ist ein langer Prozess. Am Anfang fangen wir mal mit einem Mikrokosmos an, den wir bekommen haben. Das heißt, wir haben eine Seelenwelt bekommen, in Form unseres Astralleibs, als Grundlage zumindest, der so und so gebaut ist, der das Kosmische abspiegelt. Und jetzt fangen wir langsam an, da drin einzelne schöpferische Blitze hineinzugeben und die zu verwandeln und die zu verändern. Und je mehr wir das tun, desto mehr holen wir durch das Tor des Ich das nächsthöhere herein, nämlich das höhere Ich oder das höhere Selbst oder das, was Steiner dann das Geist selbst nennt. Das, was die Elohim zum Beispiel auch haben und was bei ihnen ab dem Moment, wo sie ihr Ich hinopfern können, dann das Unterste ist. Also das heißt, was unser höheres Selbst ist, was noch zum größten Teil wir uns noch nicht wirklich angeeignet haben. Weil die Entwicklung, also namentlich hier auf Erden, besteht darin, dass wir uns immer mehr von diesem höheren Selbst, das sozusagen potenziell schon da ist, aber noch nicht wirklich unseres ist. Das ruht noch, oder ruht kann man nicht sagen, bewegt sich im Schoß der geistigen Welt noch. Ist eigentlich noch nicht unser Eigentum. Und erst indem wir durch unser Ich etwas davon hereinholen, ab dem Moment beginnen wir, unser eigenes höheres Selbst in Wahrheit zu entwickeln. Das heißt, am Anfang der Entwicklung haben alle Menschen ein gemeinsames höheres Selbst. Das Menschheits-Ich, in dem wirkt auch dann der Christus und so weiter. Aber jetzt holen wir es durch unser Ich herein, Stufe für Stufe. Darin besteht also dieser schöpferische Prozess und dadurch machen wir aus diesem Mikrokosmos, aus diesem seelischen Mikrokosmos langsam wirklich unsere eigene Welt, die ganz unverwechselbare individuelle Züge trägt. Und das beginnt ab dem Moment wirklich eben, wo dieser göttliche Funke des Ich einzieht in den Menschen. Das ist weit in der Vergangenheit, also in der Zeit, die Steiner die lemurische Zeit nennt. Und dann entsteht, weil diese Tätigkeit am Anfang ist noch sehr, sehr unbewusst, sehr, sehr dämmerhaft eigentlich. Also es leuchtet zwar natürlich ein Bewusstsein auf, aber es ist noch sehr, sehr vage, sehr, sehr undifferenziert. Und das heißt, es beginnt als erstes Umwandlungsprodukt, wird dieser Mikrokosmos, der im Grunde unser Astralleib ist. Der Astralleib ist zunächst einmal dieser Mikrokosmos, aber jetzt wird ein bisschen davon umgearbeitet zu dem, was Steiner die Empfindungsseele nennt. Zunächst einmal, das beginnt ab dem ersten Moment da in der lemurischen Zeit, wo das Ich aufleuchtet. Das Erste, was anfängt, ist, Empfindungsseele wird gebildet. Sehr unbewusst noch. Das Ich tut was, aber es kriegt noch nicht wirklich mit davon, was es da tut. Es kommt was herein, so wie oft Menschen eine Begabung haben, einen genialen Einfall haben und keine Ahnung haben, woher kommt es. Also am Anfang haben die Leute nur sozusagen geniale Einfälle und wissen überhaupt nicht, wieso und warum und was da passiert. Also das Bewusstsein ist noch ganz, ganz schwach, aber bereitet langsam vor, dass dann sehr langsam ein Bewusstsein für die äußere Welt entsteht. Daran bildet sich auch immer mehr das Selbstbewusstsein. Wir sind ja nicht zufällig hier in diese Erdenwelt versetzt. in einem Bereich, der, naja, eine gewisse geistige Ferne eigentlich hat. Wir sind so am fernsten Ort, wenn man will, von der schöpferischen Quelle entfernt in gewisser Weise. Also in eine eigenartige, finstere Welt aus geistiger Sicht gesehen, im Grunde versetzt. Aber eben, um hier uns selber mal zu finden. Weil wenn alles hell überstrahlt ist, merkt man unseren kleinen Funken überhaupt nicht. Also wir sind in eine geistig finstere Welt versetzt. Und langsam fängt man an, einerseits also dieses innere Licht, irgendwas davon zu spüren, und andererseits erwacht eben ein Bewusstsein für die äußere Welt, das heißt ein Bewusstsein dafür, es gibt außerhalb meines Mikrokosmos auch noch irgendwas. Schau, das sind andere Mikrokosmen, die da sind. Und die sind anders, kommt mit der Zeit. Und dann entstehen eh schon die Konflikte und so fort, weil jeder sein Mikrokosmos für den Besten und Größten hält. Schaut sich nichts. Nein, Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Und also Empfindungsseele heißt eben einerseits so ein sehr, sehr traumhaftes Bewusstsein für diesen Funken im Inneren zu entwickeln und zugleich ein gewisses Bewusstsein für die Außenwelt. Außenwelt aber jetzt zunächst einmal wirklich nur seelisch. Da kann man aber nicht wirklich sinnlich sprechen. Also das passiert ja zur lemurischen Zeit eben. Die Menschen waren damals natürlich noch ganz anders gebaut, haben noch nicht ausgeschaut wie wir Menschen. Also das heißt, dass da was dahinter ist, was Mensch ist, kann man eigentlich wirklich nur erkennen, wenn man hellsichtig vermag hineinzublicken in das Seelische, das dahinter steckt. Dort sind die Kräfte zu bemerken, was äußerlich davon zu bemerken ist, ist irgendein, weiß ich nicht, schleimiges Zeug, das da in einem Urschleim herumschwimmt und sich langsam heraus bildet. Und die ersten Tiere, die ersten Wassertiere dann oder so, die entstehen, sind Abspaltungsprodukte davon. Nicht wahr? Manches bleibt dann fähig, diesen geistigen Funken aufzunehmen und in sich zu arbeiten. Anderes ist zu unbeweglich bereits geworden und kann diesen Funken nicht mehr aufnehmen, ist zwar so ein gewisser Mikrokosmos irgendwo, aber nicht fähig, das Ich mehr aufzunehmen. Und aus dem entsteht dann zunächst das Tierreich. Das ist also eine Art Ausscheidungsprodukt. Und in dem Moment, also wo jedenfalls dieses Ich aber einschlägt, da beginnt die Sinneswahrnehmung auch nach außen langsam, aber eben noch sehr, sehr unscharf. Es fängt an mit einem Wärmesinn. Also am Anfang ist es nur eine Wahrnehmung, aha, um mich herum ist eine andere Wärmequalität. Aha, jetzt wird es sozusagen kühler, jetzt wird's wärmer und das spürt man als Empfindung irgendwie. Und man hat natürlich überhaupt kein räumliches Bewusstsein oder irgend sowas. Also das ist ein ganz dumpfes Bewusstsein, aber sehr, sehr weit. Interessanterweise sehr, sehr weit. Weit heißt, dass man die Außenwelt bis in kosmische Fernen fast mitspürt. Also das ist so ein typisches Entwicklungsbild. Das Bewusstsein fängt sehr dumpf an, aber sehr weit. Im Grunde ganz am Anfang, wo es der erste Moment, wo es aufleuchtet, geht wirklich bis an die Grenzen des Kosmos. Aber es ist ganz, ganz dumpf. Also wir würden heute gar nicht das als Bewusstsein bezeichnen. Es ist ein Bewusstsein, das im Grunde noch tiefer ist als unser Tiefschlaf. Und es ist trotzdem ein Bewusstsein, ein Miterleben dessen, was der ganze Kosmos tut. Und tatsächlich, das ist das Interessante, dass nämlich die Naturwissenschaft auf ihre Art, ohne die Zusammenhänge natürlich zu durchschauen, genau zu demselben kommt. Wenn ihr am Anfang gesagt habt, heute ist die Quantentheorie so weit zu sagen, eigentlich reagiert der Kosmos als ein Ganzes. Das heißt, jedes Teilchen oder was tut, spürt eigentlich den ganzen Kosmos mit. Und reagiert nach dem ganzen Kosmos. Nicht nur nach dem, was in unmittelbarer Nähe passiert, sicher nach dem auch, aber mit dem Hintergrund steckt der ganze Kosmos und es steckt auch ein Bewusstsein dahinter. Nur es ist ein ganz dumpfes Bewusstsein. Es ist ganz dumpf. Und in einer, nur natürlich, man muss denken, das, was jetzt als Stoffliches, wobei die Atome und das ganze Zeug sowieso anders ist, als man sich das so landläufig vorstellt, als wenn man sich so kleine feste Kugeln vorstellt, das ist ja alles ein Blödsinn im Grunde. Das ist, wenn man will, Energie oder noch was Dünneres in Wahrheit. Und
ist in einem Atom alles enthalten?
Naja, es ist, im Grunde ist es auch ein Mikrokosmos. Nur, es ist ein Mikrokosmos, der nicht mehr fähig ist, der schon lange nicht mehr fähig ist, diesen schöpferischen Funken in sich aufzunehmen. Das heißt, es ist ein Ausscheidungsprodukt. Wieder so wie auf erster Stufe das Tierische ausgeschieden wird, so wird später das Pflanzliche ausgeschieden und dann als letztes das Mineralische. Und der letzte Rest vom Mineralischen, was schon ganz in die Zersplitterung geht, ist dann das, was wir als Atome und dergleichen bezeichnen oder als Elementarteilchen. Das ist das Letzte eigentlich. Das ist das Letzte, was entsteht. Und das heißt, sie haben jedes, im Grunde jedes Elementarteilchen ist ein Mikrokosmos, der sich aber selber nicht mehr schöpferisch weiterentwickeln kann, sondern nur mehr ein Bild des Kosmos ist, wie er einmal war. Und sich in dem verhärtet und abgeschlossen relativ hat, zwar mit reagiert und mitschwingt mit dem ganzen Kosmos, aber nichts Neues sich mehr darin entwickelt. Es ist interessant, wie das Herr Steiner erzählt, dass natürlich dann drin ist in diesem Mikrokosmos, wie soll ich sagen, so eine gewisse Erinnerung an die ganze kosmische Entwicklung. Das ist drin, bis zu dem Zeitpunkt im Grunde, wo es ausgeschieden ist aus dem schöpferischen Prozess und nur mehr Schlacke bildet. Also bis dorthin ist es ein Abbild der Vergangenheit einfach. Das findet sich in jedem einzelnen Stäubchen sozusagen drinnen. Wobei eben diese Stäubchen, diese Elementarteilchen oder eben wirklich nichts körperlich Räumliches sind. Also sie sind was Strahlungsartiges, aber selbst das ist erreicht nicht. Die Physik ist ja heute interessanterweise an der Schwelle, die nächste Ebene zu erreichen, wo sie sagt, also gut, Materie, Stoffliches, Masse ist eigentlich Energie. Energie ist aber eigentlich Information. Das heißt, die Welt wird, das ist ein sehr abstrakter Begriff natürlich. Aber Information heißt im Grunde nichts anderes als gesetzmäßige Ordnung. Und das heißt, da sind wir bei der Stufe in etwa, wo es nur mehr um eine Art Seelenstofflichkeit in Wahrheit geht, in der diese Gesetzmäßigkeiten drinnen leben. Was man als Energie bezeichnet, hängt sehr stark zusammen mit dem Ätherischen. Mhm. Und die letzte Stufe ist dann das, was Äußeres, Physisches wird, das man dort auch konstatieren kann. Das ist dann das, was wir als eigentliche Materie, als Masse und so weiter, was der Schwere unterliegt, als das bezeichnen. Aber dahinter steckt mit der Energie das Ätherische und mit der Information geht es ins Astralische. Das heißt, ein Seelisches, das eine innere Ordnung hat. Eine innere gesetzmäßige Ordnung hat. Das ist die Stufe dahinter eigentlich.
Die Information im Nichts, oder?
Naja, das Nichts wäre dann noch die Stufe dahinter. Aus der kommt es heraus. Also wenn man es jetzt in physikalischen Begriffen sagen wollte, das Bild mit dem Urknall oder wenn man es richtig versteht, ist das Bild ja gar nicht so falsch. Man muss nur dahinter das Geistige sehen, aus dem es herauskommt. Dann kommt aber als erstes heraus die ganze Gesetzmäßigkeit. Nämlich die Naturgesetze zum Beispiel. Die sind von allen Anfang da. Die Naturgesetze, teilweise machen sie natürlich auch noch Veränderungen durch, aber im Prinzip sind sie da. Und zwar, warum sind sie da? Weil ja in Wirklichkeit, wie Steiner sagt, gab es schon vorher Verkörperungen des ganzen Kosmos im Grunde. Und da haben sich schon gewisse Gesetzmäßigkeiten gebildet und diese Erinnerung an das Alte kommt natürlich drin. Und so wird es von Stufe zu Stufe komplexer. Und jetzt kommt es heraus, das erste ist eigentlich pure Information, die herauskommt. In der nächsten Stufe manifestiert sich es als Energie, Strahlungsenergie oder was auch immer. Und dann viel, viel später kristallisiert sozusagen als was Stoffliches aus. Erst. Also bis die ersten Elementarteilchen wirklich entstehen, das ist ein Prozess. Und bis dann Atome entstehen und so weiter, das ist ein Prozess, ein langer Prozess. Und das ist ein Prozess, der abgelaufen, also wenn das äußerlich hervorkommt, wenn äußerlich die Atome hervorkommen und die Elementarteilchen sozusagen, die man messen könnte, da ist das Ganze da schon passiert. Der ganze Prozess schon passiert, weil in Wahrheit das, was dann auf der ätherischen und physischen Ebene fassbar wird, setzt voraus, dass das schon bis zum Menschen da durchgedrungen ist, der Prozess. Weil eben danach setzt in gewisser Weise erst eben ein, dass ins Ätherische geht, also ins Energiehafte und dann erst ins Physische. Also das ist, hat gewaltige Dimensionen, die ganze Sache. Und es ist insofern natürlich sehr schwer zu durchschauen, weil dieser Prozess auch so abläuft, dass er gewisse Wiederholungen durchmacht. Das passiert einmal im ganz Großen, einmal im ganz großen Kosmos. Da ist nicht einmal von unserem Planetensystem noch die Rede. Also der ganze Kosmos einmal strukturiert sich nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Dann wiederholt sich aber im Prinzip der ganze Prozess in der Bildung unseres Planetensystems. Das ist sozusagen schon ein Mikrokosmos für sich, der aber die Gesetzmäßigkeiten des Ganzen wiederholt. Und so geht es Schritt für Schritt weiter. Und darum kann man gar nicht so eindeutig sagen, ja, wann spielt sich das jetzt ab? Das ist ein Bild, das auf mehrere Entwicklungsstufen passt. Ich kann es für das ganz Große nehmen, dann ist es von mir aus die Schilderung des Prozesses vom Urknall an, wenn ich es jetzt mit modernen Begriffen erfasse. Wenn ich es in einem kleineren Prozess nehme, beschreibt es die Bildung unseres Planetensystems. Unseres Planetensystems, wo langsam sich die Sonne herausbildet und die Planeten dann. Ein sehr interessanter Prozess, weil da fängt es wieder mit so einem Einschlag des Nichts an, sozusagen, dass sich das als ein individuelles Planetensystem mit einer ganz eigenen Aufgabe herausgestaltet. Und jetzt muss man sich aber trotzdem denken, jetzt gibt es da in unserem Kosmos, weiß Gott, wie viele andere Planetensysteme mit Sicherheit auch. Das sagt ja auch Steiner, weil die höchsten geistigen Wesenheiten, die es gibt, also die höchsten Hierarchien, die namentlich die Seraphim, das sind also gleich die unter der Trinität stehen, die vermitteln zwischen dem Planetensystem. Die sind die geistigen Kräfte, die sozusagen dafür sorgen, dass da eine Gesamtentwicklung daraus wird. Es ist so blöd, das immer in so menschlichen Worten auszudrücken, aber wir haben halt keine anderen. Aber das sind die, die das koordinieren irgendwo. Also wir dürfen nicht denken, wir sind nur das einzige Zentrum der Welt. Es passieren woanders auch Entwicklungen. Und trotzdem sind es Entwicklungen, die aber alle einen Bezug zueinander haben. Die Teil eines Ganzen wiederum sind. Also da sieht man aber schon, wie schwer wir natürlich haben, überhaupt irgendwie das Ganze zu verstehen. Wir haben schon zu tun, dass wir unser Planetensystem da und die geistigen Hintergründe verstehen und erst recht das Gesamtkonzept, das dahinter steckt. Und doch hat diese Kraft zum Beispiel, die wir Christus nennen, diese geistige Wesenheit, eine ganz enge Beziehung zu unserer Erdentwicklung. Und trotzdem steckt aber hinter der Entwicklung des Ganzen auch dahinter. Und das darf man aber jetzt nicht so missverstehen, dass man sagt, jetzt gut, der Christus hat sich mit der Erdentwicklung verbunden und der Rest interessiert ihn nicht mehr. Das wäre jetzt auch wieder ganz, ganz falsch, sondern da geht es in Dimensionen hinein, die für uns einfach wirklich nicht mehr fassbar sind. Selbst wenn man eine hohe geistige Entwicklung durchgemacht hat, wo man sagen muss, das ist eine Perspektive, da verschwimmt man alles. Da kann ich nichts Genaues mehr darüber sagen. Also es ist unheimlich spannend und man sieht dann, wie die Entwicklung der Sonne oder unseres Planetensystems, aber auch wirklich durch das Wort und durch den Klang vorangetrieben wird. Also wo Pythagoras dann gesprochen hat, zunächst einmal von der Sphärenharmonie und aus diesem Klang bilden sich langsam sozusagen die Laute, die Silben, die Worte heraus, wenn man es jetzt wieder in unsere Sprache übersetzt. Das heißt, es entsteht ein sinnvolles Klingen und Tönen dieses ganzen Kosmos, beziehungsweise eben auch unseres Planetensystems im Kleinen, das zunächst einmal nur aus der Sonne besteht. Und das kann man sogar wieder, die Nachwirkung davon äußerlich physikalisch feststellen. Die Sonne tönt nach alter Weise, das, wie es der Goethe so schön sagt, das tut sie wirklich. Weil sie aber Milliarden von Schwingungsvorgängen ausführt. Von Schwingungen, die im Bereich von Millisekunden liegen, bis Schwingungen, die hunderte, Jahrtausende dauern. Also von ganz großen Rhythmen bis ganz kleinen Rhythmen. Und diese Rhythmen gestalten als nächste Stufe des Planetensystems. Die sind Ausdruck dieser Gestaltung. Das ist die Sphärenharmonie, die das Ganze gliedert zunächst. So wie, ich weiß nicht, ob ihr kennt diese klattnischen Klangfiguren. Also wenn man eine Metallplatte hernimmt und Sand darauf streut und die zum Schwingen bringt, dann bilden sich Muster darauf. Ganz regelmäßige Muster. Und zwar dadurch, wenn das schwingt, Erschwingung bedeutet immer, es gibt Knotenpunkte oder Knotenlinien, wo sich nichts bewegt und das andere bewegt sich heftig. Wo sich heftig bewegt, fliegt der Sand natürlich weg. Wo sie in der Ruhe bleibt, da sammelt er sich an und dadurch entstehen wunderschöne geometrische Muster. Nur bei der Sonne ist es jetzt so, dass nicht eine Schwingung ist, sondern da ist eine Komposition aus Milliarden von Schwingungen, die harmonisch zusammenwirken. Und die bilden als erstes einmal die Strukturen aus, dass sich die Planetensphären einmal bilden. Das ist das Erste. Das ist das, was am zweiten Schöpfungstag geschildert wird. In Wahrheit haben wir davon gesprochen, es wird eine Feste am Himmel gebildet. Man fragt sich immer, was ist diese Feste, warum ist das eine Feste? Und man kommt dann darauf an, ja, die Griechen haben das ähnlich genannt, also da gibt es diese Kristallschalen, da sind die Sterne sozusagen anpickt irgendwie oder so. Aber in Wahrheit bedeutet das, dass dort Strukturen herausgebildet werden, aus denen sich später dann die Planetenbahnen bilden. Also es wird dieses einheitliche, sagen wir mal kugelförmige Gebilde, das die Sonne einmal ausmacht, wird gegliedert in Sphären und das eigentlich Sonnenmäßige zieht sich dann in ein Zentrum zurück und lässt außen etwas zurück, was nicht mehr selber leuchtet, was finsterer ist und zwar zunächst einmal in geistiger Hinsicht finsterer ist. Weil wenn wir die Schöpfungsgeschichte besprechen, bewegen wir uns im Seelischen. Das heißt, dort wird es einmal vorbereitet. Nur haben wir äußerlich bis ins Physische hinein das Abbild davon. In den Rhythmen zum Beispiel der Sonne wirkt es noch nach. Und da gibt es noch wahnsinnig viel zu entdecken, weil kaum noch bekannt ist, wie das jetzt dann mit den Planetenbahnen zum Beispiel wirklich konkret zusammenhängt. Das müssten wir alles erst einmal untersuchen. Also das äußerlich naturwissenschaftlich. Ja, 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 wie diese Komposition ist und wie. Also da ist frisch, ja, glaube ich, nicht, ja. Das überhitzt es nicht. Genau, holt sich die Quandeln.
Und bleibt frisch?
Es, man bleibt frisch, ja.
Eben.
Ja.
Statt
einfrieren können. Ja, nein, ich werde das fürs. Bitte? Nein, ich habe eher warme Jacke an. Das ist. Das, die schaut nicht mehr. Das wird sehr gut aus, ist aber eigentlich eine Ausgehjacke, ist für draußen. Naja, wenn es zu schneien anfängt, das ist jetzt langsam dieser Verdichtungs- und Verhärtungsprozess. Wir erleben das jetzt sehr anschaulich.
Jetzt kommt man in die Kristallbänder.
Genau, jetzt kommen langsam die Kristallsphären. Genau. Genau, das passiert.
Darf ich Ihnen
gerade ja, bitte.
Von der Sonne. Ist ja. Die Sonne wirklich so heiß? Kannst du mir was darüber sagen?
Naja. Wenn man es physikalisch betrachtet, ja, auch wenn man es geistig betrachtet, kann man das in einer gewissen Weise schon auch in dieses Bild fassen. Also physikalisch betrachtet ist es so, dass die Sonne im Inneren sehr, sehr hohe Temperaturen hat. Diese hohen Temperaturen sind einfach ein Ausdruck dessen, dass da drin sehr, sehr rasch sehr viele Veränderungen vorgehen. Und darum ist es aber auch ein Bild fürs Geistige, weil Geistiges heißt Umgestaltung. Je mehr das Geistige tätig ist, desto mehr Umgestaltung ist da.
Das heißt, es ist eine hohe Intelligenz, die Sonne.
Es ist eine hohe Intelligenz, die Sonne, richtig. Richtig. Ja. Richtig.
Aber ist sie außen so heiß, wie es behauptet wird? Oder?
Naja, es ist dann, also im Innern ist sie sehr heiß, dann die Sonnenoberfläche ist eigentlich relativ kühl im Vergleich. Also relativ kühl heißt zwischen 5 und 6000 Grad. Aber das ist kühl. Für die Sonne ist es sehr kühl, weil innen hat es, also wenn man es jetzt rein rechnerisch nimmt, das war ja noch niemand dort mit dem Thermometer, aber rein rechnerisch hat sie dort also etliche Millionen Grad. Die sind notwendig, um diesen Kernfusionsprozess, wenn man es wieder jetzt physikalisch betrachtet, in Gang bringen. Dieser Kernfusionsprozess ist aber im Grunde nichts anderes als Ausdruck, dass dort das geistig-schöpferische eigentlich wirklich unmittelbar bis ins Materielle hineinwirkt und das ununterbrochen umgestaltet in einen rasenden Umgestaltungsprozess. Also das heißt, da kommen in Wahrheit Schöpferkräfte ununterbrochen hinein. Das heißt, sehr, sehr hohe Intelligenz. Also da fängt sozusagen der Kopf nach die Sonne zum Rauchen an, so heiß wird es da. So rasend ist da die Umgestaltung drinnen. Und das kühlt aber von diesen Millionen Grad bis an die Oberfläche bis auf 5.000, 6.000 Grad ab. Und dann das Interessante ist, dann gibt es aber die Sonnenatmosphäre. Das heißt, es gibt dann so eine Schicht, die wirklich mit was Gasartigem zu vergleichen ist. Das Interessante ist, dass die Sonne selber als Gas im klassischen Sinn darf man das nicht bezeichnen. Das sagt ja Steiner immer wieder, also die Physiker würden sich wundern, wenn sie dorthin kämen. Heute kennt man so einen Zustand, den man Plasma nennt. Das geht in die Richtung, das ist aber eben nichts mehr, was gasartig ist. Das ist, hat schon ganz andere Gesetzmäßigkeiten in Wahrheit. Nur wir stellen es uns halt immer gern so vor, aber man muss sich immer bewusst sein, das ist unser Vorstellungsbild. Das ist etwas, wo die Materie bereits ins Strahlungsartige übergeht. Plasma ist was Strahlungsartiges bereits. Hat zwar noch, unterliegt zwar noch den Schwerekräften, ist also so am Übergang, aber wenn man sich vorstellt, das sind Kugeln oder was, die da herumfliegen, das ist ein Blödsinn. Das sind Strahlungen. Das ist Energie, die noch massebehaftet ist, könnte man so irgendwie sagen. Und das macht den Sonnenkörper aus. Körper unter Anführungszeichen. Und der ist aber umgeben von einer Atmosphäre, die wirklich bis zu einem gewissen Grad einen gasartigen Charakter auch hat, teilweise. Zum großen Teil aber auch diesen Plasmazustand hat. Und nämlich durch die Sonnenstrahlung, nämlich wird das, was da ursprünglich als Gas rundherum ist, nämlich auch immens aufgeheizt. Und die Sonnenatmosphäre, die hat wieder einige Millionen Grad. Die ist wieder sehr heiß. Also das heißt, man hat das Innere, das ist sehr heiß, kühlt sie bis zur Sonnenoberfläche, wenn man so will, ab. Sonnenoberfläche ist in etwa das, was halt dann die Größe der Sonne bestimmt. Also da ist eine gewisse, doch deutlich konstatierbare Grenze da. Aber dann ist die Atmosphäre rundherum und die heizt sie wieder immens auf. Die heizt sich immens auf. So dass dieses Gasartige, das dort ist, auch wieder in ein Plasma umgewandelt wird, strahlungsartig wird, und das ist zum Beispiel das, was dann als kosmische Strahlung auf die Erde herunterkommt. Das ist hauptsächlich von dort. Aber indem wie es herunterkommt und dass es eben mit gewissen Rhythmen herunterkommt und da eben es klingt und tönt und spricht in Wahrheit darin, nur wir verstehen es halt, wir hören es wieder mit äußeren Ohren, noch können wir die Sprache einfach verstehen, aber das ist dasselbe schöpferische Wort im Großen, das den ganzen Kosmos geschaffen hat, das wirkt da drinnen. Und durch diese Rhythmen wird bestimmt zum Beispiel das ganze irdische Leben dann. Oder ist von dem herausgekommen. Ich meine, wenn heute die Biologen sagen, na gut, also, da wird so viel von der Genetik und die Gene, also da ist die biologische Information, die Erbinformation drinnen. Was bis zu einem gewissen Grad, zu einem sehr eingeschränkten Grad richtig ist, aber wie kommt sie hinein? Das ist die Frage. Also gut, Information, also das heißt, das ist... Woher kommt sie überhaupt? Na, sie kommt in nächster Stufe nämlich von der Sonne, von diesen Rhythmen dort her. Und sozusagen die Gene, wenn man so will, sind Ort wie Speicher dafür. Und zwar aber wieder selektiv, jede Art dann zunächst, jeder Tierart, jeder Pflanzenart entspricht immer gewisser Rhythmus, ein gewisses Schöpfungswort oder gewisse Silben oder gewisse einzelne Worte und jeder Pflanze, jedem Tier ein anderes. Also es ist nicht sozusagen das Gesamte, sondern nur Ausschnitt davon und das manifestiert sich da drinnen. Also das wären hochinteressante Forschungen, das nachzuvollziehen, diese Rhythmen da drinnen wiederzufinden. Da hat man noch viel zu tun. Und dann würde endlich auch einmal die ganze biologische Entwicklungslehre einen Fortschritt machen. Weil heute, was sagt man, ja, die biologische Information, ist durch Zufall entstanden. Und dann gab es aber Selektion, das heißt, das, was funktioniert hat, ist überblieben und so ist das langsam, hat sich das immer höher entwickelt. Und das ist aber Blödsinn. Die Information kommt nämlich in Wahrheit von der Sonne, von dort kommt sie herein. Dort ist die geistig-schöpferische Quelle, die Information bringt und die drückt sich dann aus in den verschiedenen Tierarten, in den Pflanzenarten zunächst. Alles wieder vorher im Seelischen, aber vorbereitet. Darum heißt da immer Leminehu. Alles nach seiner Art. Minehu ist immer die Art. Da im Seelischen wird nämlich vorbereitet, natürlich nicht die einzelne Pflanze oder der einzelne Regenwurm oder sowas, sondern die Arten werden vorbereitet. Das heißt, das, was eine gemeinsame Grundinformation einmal hat. Dann gibt's tatsächlich durch Anpassung an die irdischen Verhältnisse und so weiter, gibt's gewisse Veränderungen. Und das heißt, dann hat der nächste Regenwurm irgendwo weicht er ab, auch in der Genetik, eine Spur davon. Und das sind dann Einflüsse, die durch die irdische Welt hineinkommen. Aber die große Grundstruktur mal ist vorgegeben durch das, was von der Sonne herunterkommt. Und das könnte man sehr wohl naturwissenschaftlich Schritt für Schritt verfolgen. Und dann, weil es ist einfach, das ist fast der Vorwurf, den man heute den Evolutionsbiologen machen muss, dass sie eigentlich zu früh sich zufrieden geben und sagen, gut, die ist halt durch Zufall entstanden, das kann man eh nicht weiter verstehen, wir können nur zur Kenntnis nehmen, es gibt die und die Tiere. Das ist eigentlich unwissenschaftlich. Ich meine, sie sind so froh, dass sie erklären können, ja, nur kein Schöpfergott oder was, das ist halt der Zug dahinter. Und dann gibt es die paar Wahnsinnigen in Amerika, die Kreationisten, die dann irgendwo immer sagen, nein, aber jedes Mal, wenn eine neue Art entstanden ist, das ist Intelligent Design, wie man es heute dann nennt, um ja nicht also zu einseitig Christliches ausdrücken zu wollen, obwohl das also sehr erzkonservative Christen sind, aber damit es ein bisschen schöner klingt, sagt man nicht, der Schöpfergott hat es gemacht, sondern es ist Intelligent Design, also jedes Mal. Aber, na gut, stimmt ja irgendwo, nur, was habe ich mit der Aussage? Jedes Mal ist ein Hokuspokus im Grunde, weil ich erkläre nichts damit. Nicht, weil es ist zwar im Prinzip richtig, aber es sagt fast nichts aus. Etwas spannend wird es erst, wenn ich das Schritt für Schritt konkret nachvollziehen kann, wo das passiert. Dann wird es interessant und dann kann ich das Geistige mit dem Wissenschaftlichen sehr wohl verbinden, indem ich die ganzen Zwischenschritte mir anschaue. Nicht so Hokuspokus, der liebe Gott oder Intelligent Design, wer immer das dann sein soll, hat irgendwie seinen Zauberstab geschwungen, sein Unsichtbaren, und dann war es halt da. Na, das erklärt mir genauso viel oder wenig, wie wenn ich sage, es war Zufall. Im Grunde ist es fast dieselbe Aussage, wenn ich Zufall deute, als das, was halt von irgendwo höher heruntergefallen ist. Ich meine, so meinen es die materialistischen Biologen natürlich nicht, aber sie meinen also aus Sinnlosigkeit, aus Chaos heraus. Aber in Wahrheit kann man diesen Weg oder könnte man Schritt für Schritt nachvollziehen, wie das, wir waren schon viel, wenn man das einmal sieht, wie das von der Sonne herunterkommt, wie diese Rhythmen eingreifen in das, gestaltend eingreifen und verändernd eingreifen. Dann wären wir schon einen Schritt weiter irgendwo. Also das ist der Prozess, aber der sich abspielt. Aber wie gesagt, das würde äußerlich nicht konstatierbar sein, wenn es nicht vorher im Seelischen vorbereitet wäre. Also dass sich langsam einmal diese kosmische Seelenwelt, die Astralwelt, die Sternenwelt, aber eben die seelische Sternenwelt gliedert, in die Planetensphären und so weiter. Ja, zuerst überhaupt in die einzelnen Planetensysteme, wenn man so will. In die Galaxien, wenn man es groß nimmt. Wenn man im Fernen rausschaut, sieht man, es gibt diese Galaxien, das heißt, das sind Kolonien von Milliarden von Sternen. Jeder dieser Sterne könnte potenziell ein Planetensystem haben. Ich weiß nicht, wie viele in unserer Milchstraße sind. Das sind Milliarden, allein in unserer Milchstraße. Und davon gibt's wieder Milliarden von Galaxien, die auch noch zu Supergalaxiehaufen zusammengefasst sind. Überall wird strukturiert. Aber da kommen wir in Dimensionen, die riesengroß sind. Und ein Stern, eine solche Sonne sind wir, ist unser Planetensystem, und da vollzieht sich einmal ein Abbild des ganz Großen, aber auf individuelle Weise. Und von diesem Abbild sind wir wiederum ein Abbild, jeder mit unserem eigenen Seelenleben im Kleinen. Und wir durch unser Ich fangen jetzt an, dieses Kleine, diesen Mikrokosmos umzugestalten, wieder differenziert zu sich in weiß Gott wie viele Dinge. Und da ist was Interessantes, was so ab und zu, was eher im Volksmund ein bisschen da ist, aber was Steiner auch manchmal erwähnt, jeder Mensch hat seinen eigenen Stern. Und das ist mehr als nur ein Redensort. Weil es gibt ja eben diese Beziehung zwischen den Planetensystemen, zwischen den Sternensystemen. Und tatsächlich hat das Ich jedes Menschen zu einem dieser Sternensysteme, die ist ja vielleicht weit weg, wenn man es räumlich betrachtet, eine innere Beziehung. Eine sehr starke innere Beziehung. Das heißt, gewisse Gesetzmäßigkeiten, die sich dort manifestieren, die sind mit dem menschlichen Ich, mit dem individuellen menschlichen Ich verbunden. Das heißt, wir haben schon eine Beziehung zu dem Ganzen rundherum. Eine sehr spezielle Beziehung. Auch wenn man die jetzt kaum auf die Schliche kommen kann, wie das genau ist, das führt halt sehr weit. Ich
sehe da den Ursprung dort vielleicht in diesem Stern, das daherkommt so ein bisschen.
Naja, also es hat was zu tun, da, also wenn ich diese vielen Sternensysteme hernehme, die dann auch also so Planetensysteme vielleicht haben oder auch nicht haben, weil das muss sich nicht in äußeren Planetenkörpern aufspielen, da können sehr wohl auch Planetensphären sein, ohne dass das physisch verdichtete Planetenkörper entstehen. Dann ist es halt eine Sonne, die eine große Sonnenatmosphäre hat, die gewisse rhythmische Strukturen hat, aus. Das sind eigentlich schon für dort die Planetensphären dann. Und bei uns ist halt die Verdichtung stärker geworden und gegangen, dass sich dann noch einzelne Planetenkörper herausgebildet haben. Das ist aber nicht notwendig, dass dort Wesenheiten, geistige Wesenheiten leben können. Die machen dann eine andere Entwicklung natürlich durch als wir. Aber jedenfalls hat jedes dieser Systeme seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und unser Ich hat eben eine Verwandtschaft mit den Gesetzmäßigkeiten irgendeines ganz bestimmten dieser Systeme. Das heißt, was dort im großen Kosmischen ausgearbeitet wird, hat eine Verwandtschaft mit unseren eigenen Schöpferkräften, wo wir eine Beziehung haben. Weil, was tun wir denn, wenn wir durch unser Ich tätig werden? Das ist nämlich etwas, was sich aber auch erst langsam herausbildet. Wenn das Ich tätig ist, schöpferisch tätig ist, dann holt es sozusagen aus der großen gemeinsamen geistigen Quelle etwas heraus. Und dann holt jedes Ich was anderes heraus. Aber es hat Verwandtschaft mit dem, was die weit über uns stehenden Schöpfermächte herausgeholt haben, um zum Beispiel ein bestimmtes Sternensystem zu bilden. Und das heißt, wir holen ähnliche Kräfte heraus, modifizieren sie dann auch wieder weiter. Also es ist nicht ein 1:1 Abbild natürlich, also es verkleinert sowieso, aber wir verändern es natürlich auch, aber trotzdem ist eine gewisse Beziehung da. Und zwar eine ganz, ganz unmittelbare Beziehung, weil also da im Seelischen spielt also weder der Raum noch das Zeitliche eine wirkliche Rolle. Also das heißt, da ist wirklich eine gewisse Korrespondenz vorhanden, aber die spielt sich im Seelischen ab. Also das sind unheimlich spannende Dinge im Grunde und sehr, sehr, sehr weitläufige Dinge. Aber man könnte heute schon wirklich die Spuren davon oder einige Spuren davon jedenfalls bis in die äußere sinnliche Welt hinein wissenschaftlich, naturwissenschaftlich nachverfolgen. Und nämlich Fakten gibt es bereits genug, die das belegen. Nur kaum wer schaut sich das mit dem geistigen Hintergrund an, dass er die Zusammenhänge erkennt. Da sieht man, ja, die Sonne hat halt so und so viele Schwingungen und da sind alle möglichen Harmonien drin, aha. Gut, das ist der eine und der andere sagt, ja, in der ganzen Genetik und da, das sind auch rhythmisch geordnete Strukturen. Die Gene sind ja nichts anderes als rhythmisch geordnete Moleküle, wenn man so will. Also das heißt, die haben auch eine immer wiederkehrende Struktur, aber mit Variation. Woher kommt das?
Hast du davon gehört, dass die DNS mal ein Zwölfstrang-DNS mal war? Beim Menschen?
Nein, kenne ich nicht.
Das sagen so manche spirituelle Kreise, dass das von Genmanipulation auch das Wesen halt auf anderen Planeten, die auf anderen Dichteebenen existieren, an uns herumgefuscht haben und wir uns dadurch etwas entwickelt haben und jetzt kommen deswegen die Kristallkinder, weil
Und
das wird halt nachgewiesen schon, aber die Forscher geben das auch manchmal nicht so preis, weil das einfach.
Es ist sehr interessant, also wie diese Gene aufgebaut sind. Da könnte man sie, das wäre ein eigenes Riesenthema, überhaupt welche chemischen Substanzen sind da drinnen, welche Elemente kommen drin vor. Das ist alles wieder nicht zufällig, warum die so sind und eben auch diese Basenpaarungen, die dann zustande kommen bei der Genetik, das ist sehr interessant, also was da drinnen ist, alles. Da sind im Übrigen auch, spiegeln sich auch diese drei Stufen Bewusstsein, Leben, Form in einer gewissen Weise ab. Da ist auch eine gewisse Dreigliederung drinnen, interessanterweise. Schon in den einzelnen Bausteinen selber nämlich. Diese Nukleinsäuren und so weiter, die Kernbausteine bilden. Es heißt Ribonukleinsäure. Da ist ein Zuckerelement drinnen, da ist ein Basenelement drinnen, da ist Phosphor drinnen. Und jedes ist ein bestimmtes Prinzip und jedes hat eine gewisse Empfänglichkeit, das eine für die ätherischen Kräfte, das andere für die Seelenkräfte, eben für die Informationskräfte und eins, das dann das Ganze wirklich ins Physische runterführt. Das ist, aber da müsste man sich sehr intensiv damit beschäftigen und das wäre ein riesiger Zyklus einmal sowas, aber da müsste man sich mit der Chemie beschäftigen, auch intensiv, das ist also dann doppelt schwierig. Aber jedenfalls, es gibt genug Fakten, die man heute kennt, um wirklich vieles da zusammenschauen zu können. In Wahrheit, also das muss man nochmal angehen, auch von anthroposophischer Seite wäre das interessant, also das einmal konsequent anzugehen, auch wirklich die äußeren Sachen zu durchforsten danach, was da an Forschungsmaterial bereits vorhanden ist, das einfach nur nicht im Zusammenhang gelesen wird. Und immer weniger im Zusammenhang gelesen wird, weil wir heute dieses starke Spezialistentum haben und jeder nur seinen kleinen, engen Bereich kennt und darüber hinaus nicht. Und das heißt, wir buchstabieren immer nur und wir erkennen weder die Silben noch die Worte und Sätze schon gar nicht. Das heißt, wir können das Schöpfungswort, das eigentlich da vor unserer Nase liegt und in der Naturwissenschaft sozusagen, die ist wie das Papier, das Schöpfungswort festgehalten hat. Wir können es nur nicht lesen, weil wir mit so einem Blick nur einen Buchstaben sehen und dann fünf Seiten weiter wieder einen Buchstaben und sagen, wir haben nichts miteinander zu tun, wieso? Und dazwischen liest halt wieder andere Buchstaben, aber niemand den Zusammenhang. Ja. Ja, das ist das Problem. Und ich meine, das ist natürlich notwendig auch, also das kann man gar nicht abschaffen, aber man müsste dazu die zweite Ebene haben, zusammenschauen zu können. Und das müsste man schon von der Ausbildung her so gestalten, dass auch wenn ich mich jetzt spezialisiere auf Biologie oder auf Chemie und dort auf ein spezielles Gebiet, das ist ja heute wirklich so, dass innerhalb einer Fachrichtung es schon so spezialisiert ist. Ich weiß das von meinem Forschungsgebiet. Ich habe ein spezielles quantenmechanisches Forschungsgebiet. Ich kann genau sagen, es sind 40 Leute auf der Welt, die das wirklich verstehen und der Rest sagt, ja danke, rechnen Sie uns das aus und gibt uns das Ergebnis. Ich verstehe ungefähr, wie es geht und funktionieren tut es, also passt es, aber mit dem Rest lasst es mich in Ruhe. Und so ist es überall. Das ist kein Einzelfall. Also es sind ganz kleine Gruppen, die, weil um ins Detail hineinzugehen, muss ich mich spezialisieren. Ich kann mich nicht auf alles spezialisieren, das schaffen wir einfach nicht.
Aber ist es nicht so, dass wenn man ein Detail sehr genau erkennt, dass man dann auch viele Dinge rückwirkend sehr gut verstehen kann.
Ja, ja, man kann im Detail das Ganze wiedererkennen. Ja. Natürlich, aber dazu muss ich eben auch einen Blick für das Ganze irgendwo haben. Wenn ich gar nicht merke, dass da ein Ganzes irgendwo da ist, dann sehe ich es nicht. Es stimmt.
Ich auch nicht zu dem Kleinsten.
Nein. Bis ins Kleinste hinein finde ich immer wieder ein vielleicht einseitiges, aber Bild des Ganzen. Aber nur wenn ich keinen Begriff von dem Ganzen habe, dann entdecke ich es nicht. Dann sehe ich nur Einzelheiten. Und das ist heute das Problem. Und da hätte konkret auch die Anthroposophie in den Naturwissenschaften eine große Aufgabe, eben gerade auf dieses Gesamtbild hinzuweisen. Ohne viel Mystizismus oder so sein. Nur mal, müssen nicht ein paar Anthroposophen wirklich studieren, diese Dinge äußerlich auch ein paar Sachen zusammenzuschauen. Eben aus dem geistigen Hintergrund natürlich, aber die Dinge zusammenzuschauen, die miteinander zu tun haben auch. Und zu sagen, schaut, da sind diese Rhythmen, da finde ich sie wieder. Das sagt doch irgendwas aus. Das kann man untersuchen. Und je mehr man das tut, desto mehr wird das fassbar. Weil wir haben natürlich in der physischen Welt sozusagen die Spur des Schöpfungsprozesses. Da ist sie aufgezeichnet. Das ist das große Buch, in dem es eingetragen ist. Es ist alles da. Also, und das Interessante ist also, dass da eben wirklich die Schöpfungsgeschichte, wenn man sie studiert, eine sehr große Hilfe sein kann. Sie ist auf den ersten Blick sehr karg. Wenn man es vergleicht mit anderen Schöpfungsmythen, ist sie eigentlich sehr kurz und bündig und aha, ja, zack, 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 es geht so durch, also Planeten, Sterne, die Kräuteln, die Tiere und dann steht der Mensch da und dann haben sie die Götter aus, so das war's. Kurzfassung. Also es ist eigentlich gar nicht sehr detailreich, wenn man sich indische Mythen oder was hernimmt, wo bis da überhaupt irgendwas passiert hat, da sind ganze Wälzer, sind da voll mit, bis das überhaupt in Gang kommt, die Geschichte. Und das ist da aber sehr versteckt drinnen. Also wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass es in die Worte selber, in den Klang der Worte, in dem Bildgehalt, der sich aus dem Klang ergibt oder aufbauen lässt, dass es dort drinnen steckt. Aber das komme ich natürlich nur rein, wenn ich mich mit Meditationen diese Dinge vertiefe oder zumindest mit Konzentration und immer wieder es vom Klang durch erlebe, versuche den Klang zum Bild zu formen und das nacherlebe. Dann kommt nämlich etwas herein, was man Inspiration nennen kann. Dann kommt dann plötzlich, aha, das ist ja das. Und dann erkennt dann langsam, und das wird immer detailreicher. Aus den paar Satzeln entsteht ein immer detailreicheres Bild und das nicht rein nur Fantasterei und Fantasie, sondern das sich gestaltet nach der Gesetzmäßigkeit, die nämlich dahinter steht, hinter dem. Die durch Inspiration eben hereinkommt, aber die kann ich halt erst hereinholen, bewusst hereinholen, wenn ich meditiere darüber. Die alten Hebräer zunächst haben es noch eher unbewusster hereingeholt, da kamen auch Inspirationen, aber sie sind sich derer noch nicht so ganz bewusst geworden, die meisten zumindest. Aber sie haben es dann vor allem auch im praktischen Leben umsetzen können. Das ist nämlich das Interessante, gerade die Hebräer sind eigentlich sehr gute Praktiker, auch in den Naturwissenschaften oder so. Und haben eine sehr, sehr ausgeprägte praktische Intelligenz. Das ist doch das Typische, sowohl im Handel oder so, das ist ja bekannt, aber auch in den Naturwissenschaften. Viele begabte Physiker oder so kommen aus dem jüdischen Bereich, weil es einfach diese sehr zielgerichtete, zielorientierte, treffsichere, praktische Intelligenz entwickeln können. Und das ist aber geschult worden dadurch, dass solche Inspirationen da hereinkommen, weil da stehen gerade die Gesetzmäßigkeiten drinnen, die unsere konkrete Welt gebaut haben. Das ist in Wahrheit sehr konkret, das ist nicht einfach nur verehre halt das Göttliche und so haben sie es gemacht, sondern das ist viel konkreter in Wahrheit. Und das kam, indem die das halt Tag für Tag oder Woche für Woche, wenn sie es intensiv gemacht haben, wirklich Tag für Tag durchgebetet, durchgesprochen haben, haben es zwar nicht bewusst mitgekriegt, alle Details, aber sie kamen so herein, dass dann im entscheidenden Moment einen Einfall gehabt haben, das machen wir so oder so. Das ist das Interessante da. Die Kabbalisten waren dann die, die es bereits mehr ins Bewusstsein gehoben haben. Gewirkt hat es schon bei denen, die in der Synagoge stehen oder ihren hebräischen Unterricht machen und das halt Tag für Tag hören. Auch da hat es Wirkungen bereits. Sie wissen zwar nicht wieso und warum, aber es holt diese Inspirationen herein. Einfach. Es ist wie eine Antenne sozusagen dafür, diese Inspirationen hereinzuholen. Und das ist das Spannende, weil das war ja letztlich auch die Aufgabe. Ich meine, die Aufgabe des hebräischen Volkes war ja letztlich, die Weltentwicklung hinzuführen, einmal wirklich bis zu diesem Christusereignis auch und das vorzubereiten. Und dieses Christusereignis, die Geburt des Christus sozusagen auf Erden oder mit der Jordantaufe, was da hereinkommt, bedeutet ja, dass das erste Mal in einem Menschen im Grunde diese ganze Schöpferkraft vorhanden ist, die dahinter steckt, hinter dem ganzen Kosmos. Dass sich die da einmal inkarniert hat. Das heißt, damit ist eigentlich schon ein gewisser Höhepunkt der Entwicklung erreicht und der Rest der Entwicklung besteht darin, dass wir jetzt schauen, dass die anderen Menschen da nachziehen irgendwo. Und die haben aber den Impuls gebraucht, dass einmal wirklich diese Christuskraft sich bis in eine menschliche Leibeshülle hereingesenkt hat und durchformt hat, bis ins Physische hinein letztlich. Und das wirkt sich aus, dass wir also diese Kräfte hereinholen können. Aber eben, weil die Hebräer diese Aufgabe hatten, das höchste Schöpferische bis ganz auf die Erde herunterzuholen, darum haben sie so besonders auch die Fähigkeit, irgendwo so praktisch mit den Dingen umzugehen. Im Handel, im Naturwissenschaftlichen und so weiter.
Also Sie waren doch ausgewählt, dieses hervorzubringen.
Ja, sicher, absolut. Absolut. Es ist jetzt nur so, dass jetzt eine weitere Aufgabe entstanden ist, wo man über diese Stufe noch hinausgehen muss. Aber in diesem Sinne waren sie sicher und in der damaligen Zeit war es auch berechtigt, von einem auserwählten Volk zu sprechen. Wenn heute ein Volk, egal welches, sich als das Auserwählte bezeichnet, dann ist es 2000 Jahre spät und passt nicht mehr und wird daher was Negatives. Was damals was Positives war, wird heute was Negatives, egal welches Volk das jetzt ist. Also das heißt, auch natürlich in das Jüdische muss eine Entwicklung hineinkommen oder sollte eine Entwicklung hineinkommen, wenn es nicht ein Anachronismus werden soll. Das heißt, ich kann nicht, mein Können tut mir alles, aber dann ist es nicht zukunftsorientiert, wenn ich es immer nur so weiter pflege, wie man es vor 2.000, 3.000 Jahren gepflegt hat, weil sich die Aufgabe einfach geändert hat.
Absorbieren, was sie runtergeholt haben. Aber sie haben das abgelehnt,
oder wie? Ja, zumindest natürlich die orthodoxen Kreise lehnen das ab. Ich meine, viele andere scheren sich dann eh nicht darum und sind weder in dem einen und das sind einfach dann ganz normale Leute von heute halt und für diese Religion genauso wichtig oder unwichtig wie es bei uns halt im Christentum ist. Ich meine, für wie viele ist das heute noch wirklich wichtig und Lebensinhalt? Also das, die meisten sind auch einfach ins praktische, äußere, materielle, materialistische Leben hinausgegangen. Und wobei man ja dazu sagen muss, ich meine, eine dieser Aussagen, die Herr Steiner dann oft vorgehalten wird, weil er gesagt hat, also das Judentum in der alten Form hat sich überlebt. Hat eigentlich heute so keine Berechtigung mehr. Oh Gott, na, das kann man doch heute nicht mehr sagen. Also antisemitisch und was, so hat er es ja nie gemeint. Aber es ist einfach, dasselbe könnte man übrigens sagen für einen Großteil dessen, wie die Kirche heute, die christliche Kirche funktioniert. Die hat auch Strukturen nämlich bewahrt, die aus der römischen Zeit stammen. Ich meine, das ist die Fortsetzung des römischen Reiches. Im Grunde, nämlich von der ganzen Kirchenorganisation her.
Unflexibel.
Das ist also total überholt und damit als Institution, was mit der Zeit immer negativer werden wird. Also das ist genauso überholt und ist genauso nicht mehr berechtigt. Wenn man es will. Und man sieht ja, wie auch immer wieder Menschen dann Schwierigkeiten damit haben. Und wie sie je mehr aber dagegen gerüttelt wird, desto steifer wird das Ganze, kommt dann vor. Und das Interessante ist ja, dass unser jetziger Papst, der Benedikt, ist ja wirklich der perfekte Ausdruck dessen, wie die Kirche ist, einfach. Wie sie ist. Das ist der Ist-Zustand als Institution. Er ist wirklich fast die Verkörperung dieser Institution als solcher.
Sein Gesichtsausdruck oder seine
Ausstrahlung? Seine geistige Haltung, alles. Ich meine, er verkörpert das, was eigentlich vor, na, sagen wir vielleicht 1000 Jahren noch aktuell irgendwo war. Aber das ist die Realität. Ich meine, wenn man da jetzt einen modernen Papst hinsetzt oder was, der hat keine Chance. Der hat keine Chance, gegen die Institution anzukommen. Ich meine, wenn sie ihm zur Not um die Ecken bringen, aber er hat keine Chance, weil die Institution nicht reagiert darauf, nicht mitgeht. Das ist halt einfach so. Und ich meine, das Gute ist, wenn was so verhärtet, dann wird es irgendwann von selber zersplittern, dann wird es halt zerbrechen. Es ist nur schade, dass es nicht den Weg einer organischen Verwandlung geht oder findet. Das könnte ja auch, das wäre die andere Möglichkeit, eine gewisse Flexibilität zu entwickeln und eben mitzuwachsen und zu reifen, sich zu metamorphosieren.
Na gut, wir haben immerhin Fegefeuer geschafft, also die wandeln sich schon, allerdings sehr langsam, oder?
Ja, sehr langsam. Natürlich sind Veränderungen drinnen, aber es ist langsam. Es ist sehr langsam. Ich meine, das Phänomen tritt an verschiedensten Stellen aus. Ich sage immer, wenn ich so die anthroposophische Gesellschaft als Gesellschaft betrachte, sehe ich fast ein ähnliches Phänomen. Nein, ja, ich meine, natürlich haben sie nicht die 2000-jährige Geschichte fast, aber sie haben es geschafft, innerhalb von nicht einmal 100 Jahren total zu verhärten, als Gesellschaft. Das ist wirklich ein Problem und man muss schleunigst schauen, ob da eine Chance ist, dass sich das in eine lebendige Verwandlung hineinfinden kann noch. Also gewisse Chancen sind schon da.
Woran liegt das, dass sie so verhärtet sind?
Bitte?
Woran liegt das, dass die Verhärtung stattgefunden hat?
Naja, das Problem war offensichtlich schon zu Steiners Zeiten und es dürfte daran liegen, welche Menschen karmisch sich zu dieser Strömung hingezogen fühlten. Und ich sage einmal, es sind viele, die auch aus dem mittelalterlichen oder frühmittelalterlichen Kirchenbereich kommen. Die sind sehr stark vertreten und wenn man das genau beobachtet, so manche so dogmatische Anthroposophen, die haben fast bis in die Bewegungen, in die, oder nicht Bewegungen, in die ganze Steifheit, seelische wie körperliche Steifheit, sehr viel Ähnlichkeit mit so Erzkatholiken, die so was, so Betschwestern und Ding, die... Das liegt einfach daran, dass der große karmische Schwung von dort kommt. Das dürfte eine große Rolle spielen. Das war sage ich mal, eine erste Partie, die da hineingekommen ist und die das erst loswerden müssen. Und das ist schwierig. Das spielt sicher mit einer Rolle. Und das hängt zusammen natürlich auch mit, das verhindert, sagen wir so, das verhindert auch, dass die Anthroposophie wirklich lebendig so aufgenommen wird, dass im Denken wenigstens einmal sowas entsteht wie, was wir öfters schon genannt haben, das Helldenken. Was eben nicht bloßer Intellekt bleibt. Ich habe bei so vielen Anthroposophen das Gefühl, dass zwar in- und auswendig wissen, was der Steiner gesagt hat, aber sie wissen es rein intellektuell. Man merkt es dann nämlich an den Diskussionen, die da manchmal entstehen und den Fragen, die entstehen, weil man denkt, habt ihr irgendwas mitgekriegt von dem, um was eigentlich geht, oder um was redet ihr jetzt eigentlich? Man merkt, dass die Fragen eigentlich so an der Sache vorbeigehen, wie es aber typisch ist, wenn einer intellektuell über was spekuliert, von dem er eigentlich keine Ahnung hat. Das ist so wie metaphysische Spekulationen. Ich spekuliere über die geistige Welt, wie sie sein könnte, aber ich habe nicht den geringsten Zugang in Wahrheit dazu. Ich habe nur die Offenbarung, die mir gegeben ist, die in den Schriften festgehalten ist. Beim Steiner sind es halt die Gesamtausgabe, ein bisschen dicker als die Bibel. Und das kennen wir, das können wir lesen und das fangen wir an, intellektuell zu interpretieren, und dann sind theologische Streitereien zu verlieren. Und das ist genau dasselbe, wie es halt zur Zeit des Mittelalters, bis in die Zeit des Mittelalters im Grunde nicht anders gegangen ist. Weil wirklich die Reste des alten Hellsehens waren weg. Also man hat einfach, es war finster. Darum ist ja das auch mit dem ungläubigen Thomas zum Beispiel, der Christus sagt selber schon, nicht weiß, also selig sind die da glauben und nicht schauen. Weil das trifft genau für die folgende Zeit immer mehr zu. Also es ist gerechnet einmal darauf, dass da Leute da sind, die durch den Glauben verbunden sein sollen, auch wenn sie völlig blind sind. Und nur Vertrauen haben dazu, dass da in der Offenbarung, in der Überlieferung, eine Stütze dafür drin ist, an der man sich weiterhandeln kann. Nur irgendwann geht es nicht mehr. Weil man sieht deutlich, genauso in der Theologie, wie auch eigentlich im Anthroposophischen es teilweise schon sichtbar ist, dass immer mehr abstruseste Interpretationen herauskommen. Und das immer weiter vom Kern weggeht und das Ganze unter einen Wust von intellektueller Interpretation verschüttet wird.
Und unverständlich.
Und unverständlich wird dann letztlich, ja. Ja. Aber ich glaube, das werden wir dann das nächste Mal weiter besprechen. Jetzt sind wir ausgefeuert. Jetzt
sind wir genug gefroren, ja.
Jetzt sind wir abgekühlt. Ja, es ist unheimlich spannend.